Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber, Professor Dr. Med Marco Büter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter, bariatrischer Chirurg hier in Zürich und in Männedorf. Und wie immer bin ich nicht allein, sondern das Kernteam sitzt zusammen. Und ich begrüße meinen Kollegen und Freund Andreas.
Hallo zusammen.
Und natürlich Tarek Abunay, der in den darauffolgenden Rollen, das möchte ich gleich am Anfang auch sagen, eine wichtige Rolle einnehmen wird. Tarek, du hast ja seit einigen Jahren deine Aktivität in den Selbsthilfegruppen deutlich gesteigert, bist da präsent und kriegst viel im Austausch mit den Selbsthilfegruppenleitern und den Betroffenen mit und hast da einen Fragenkatalog zusammengestellt, den du mit uns durchgehen möchtest. Habe ich das richtig verstanden?
Genau so ist es, Marco. Erstmal hallo zusammen an alle. Schön, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Es ist ja so, ich leite ja gemeinsam mit der Roberta die Selbsthilfegruppe Dicke Freunde München. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Wir unterhalten uns hier in diesem Podcast über alle möglichen Themen rund um die Adipositas-Chirurgie, auch über andere Behandlungsformen. Und so habe ich mir mal gedacht, ich bringe euch einfach mal die Fragen mit, die ich in den Selbsthilfegruppen höre, von Leuten, die, bevor sie operiert sind, welche Fragen sie sich eigentlich stellen. Und da machen wir mal eine lockere Runde. Und wer euch beide ein bisschen kennt, weiß, dass das nicht in einer Folge abgehandelt sein wird.
Damit meint er dich, Andreas.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja.
Gerne.
Und die 12 Fragen, also ich vermute, es werden dann 3x4 Fragen. Und die werden wir dann mit 3 Sondersendungen im Adi-Podcast behandeln. Das wird bestimmt ganz spannend.
Sehr ja, gut. Hey, wir freuen uns drauf. Haus raus.
Ready für Frage 1?
Ready.
Okay. Mann, jetzt musst du diese Musik da von Wer wird Millionär so.
Ja, da ist, genau. Also, Frage 1 ist, bevor man überhaupt zu einem Arzt geht, die meisten Patienten recherchieren ja oder Interessenten, da wäre meine erste Frage, welche verschiedenen Arten von Adipositas-Chirurgie stehen eigentlich zur Auswahl? Und wie unterscheiden sich diese in Bezug auf Risiken und Ergebnisse?
Wow. Die erste Frage bedarf schon einer Antwort, die ungefähr 2 Tage benötigt.
Die Anzahl der Folgen hat sich gerade von 3 auf 12 vervielfacht.
Also ganze Kongresse und Fachtreffen von Experten werden mit so einer Frage mit Inhalt gefüllt. Also grundsätzlich gibt es eine ganze Reihe von Operationsverfahren, die für betroffene Patienten zur Verfügung stehen. Alle geneigten Hörerinnen und Hörer haben vielleicht im Vorfeld, indem sie sich selber schon informiert haben, die Begriffe malabsorptiv und restriktiv gehört. Also Dinge, operative Techniken, bei denen es darum geht, die Nahrungsaufnahme durch Veränderung der Anatomie zu erschweren, Klammer auf restriktiv, Klammer zu, oder aber die Verdauung von Nahrungsmitteln zu verändern, Klammer auf malabsorptiv, Klammer zu. Das sind Begriffe, die aus der grauen Vorzeit der Adipositas-Chirurgie stammen. Wir gehen heute in der modernen Adipositas-Chirurgie davon aus, dass es diese Unterscheidung nicht mehr geben sollte. Es geht nicht darum, das Essen zu verhindern, indem man den die Passage, den Weg des Essens behindert, einengt oder sonst irgendwie verändern, sondern es geht darum, die eigenen, körpereigenen Mechanismen nach Nahrungsaufnahme so zu verändern, dass die Grundsymptome der Erkrankung, also Hunger, fehlendes Sättigungsgefühl und solche Sachen, verändert werden. Marco, darf ich dir entspannt den Ball mal zuspielen? Er rutscht nämlich total unruhig hier auf seinem Stuhl hin und her.
Nee, das war gut. Also da gibt's also von meiner Seite gar nichts. Also ist natürlich wichtig, dass die historische Einteilung in Restriktion und Malabsorption heute eigentlich wissenschaftlich überholt ist. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wir sprechen über Bypassverfahren und Nicht-Bypassverfahren, wo Teile des Dünndarmtraktes aus der Nahrungspassage ausgeschlossen werden oder eben nicht. Wenn man jetzt mal das aufgreift, dass viele Patientinnen, wenn sie sich dann mit der bariatrischen Chirurgie auseinandersetzen, wahrscheinlich auf die ein oder andere einschlägige Webseite kommen, dann wird man sehen, dass es ganz, ganz viele bariatrische Verfahren mittlerweile gibt. Und was für den Patienten dann nicht ganz einfach ist, ist herauszufiltern, welche von diesen Verfahren denn tatsächlich jetzt als etabliert und als nicht etabliert einzuordnen sind. Wenn wir das mal nehmen und sagen, wir bezeichnen nur die Verfahren, für die es eine gute wissenschaftliche Evidenz gibt. Das ist ja ein Begriff, der auch schon häufiger bei uns im Podcast gefallen ist. Also, wie ist die Studienqualität? Wie viele Patienten wurden eingeschlossen? Wie lange wurden sie eingeschlossen? Wie wurden die Patienten den einzelnen Operationsverfahren in den Studienarmen zugeordnet? Ist es nur ein Zentrum? Sind es mehrere Zentren? Ist dargelegt, wie die Rekrutierung gelaufen ist? Was ist die Anzahl der Patienten? Ist die kalkuliert worden und so weiter? Also da gibt es verschiedene Kriterien. Und wenn wir das jetzt mal heranziehen, da muss man sagen, gibt es eigentlich aktuell 4,5 Verfahren, erkläre ich gleich, was ich damit meine, für die wir eine gute, befriedigende wissenschaftliche Evidenz haben.
So, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ihr auch, warum das alles so lange dauert? Wir haben es nämlich geschafft, ungefähr 7 Minuten darüber zu sprechen,
bevor das Wort Bypass gefallen
ist. Genau. über OP-Verfahren zu sprechen, ohne ein einziges zu nennen.
Freut euch nicht zu früh, ich bin noch lange nicht fertig.
Ich dachte die ganze Zeit, wann kommen wir denn zu diesen Operationsverfahren?
Geduld.
Aber ich schaue dich doch die ganze Zeit an und du schaust so interessiert. Also du signalisierst mir ja auch nicht, dass ich zum Punkt kommen soll.
Ja, du kennst das ja, wenn man sich auf den nächsten Satz freut, ne?
Ja.
Dass dann Verfahren erwähnt werden.
Und ich bin natürlich auch nicht besonders sensibel für diese Signale, muss man sagen.
So Marco, 4,5 Verfahren sagst du.
Ja.
Die spielen für dich eine Rolle.
Komm hier rüber wie so ein ADHSler, den man immer wieder einfangen muss. Also 4,5 Verfahren ist richtig, evidenzbasiert. Das sind der proximale Magenbypass, der Schlauchmagen, die biliopankreatische Diversion und auch das Magenband. Auch wenn das Magenband aktuell im bariatrischen Alltag keine Rolle mehr spielt, ist es de facto so, dass es eins der Verfahren ist, für die wir mit die beste Datenlage haben.
Und das halbe Verfahren?
Der Omega-Loop-Magen-Bypass.
Das kriegt eine 0,5.
Ja, weil die Datenlage diesbezüglich, also wenn ich über randomisierte Studien spreche, bewegen wir uns so im 15 bis 20 Studienbereich, was den direkten Vergleich von Magenbypass mit Schlauchmagen oder Magenbypass mit biliopankreatische Diversion und im Best Medical Care, also der konservative Therapiearm mit entsprechender Nachsorgedauer, das ist das, was ich da meine.
Da wir nicht nur Medizinstudenten als Zuhörer haben, kannst du ganz kurz randomisiert nochmal erklären?
Randomisiert heißt, ich vergleiche verschiedene Therapieverfahren miteinander, in unserem Fall im Operationsverfahren, und ich als Behandler entscheide nicht, welche Therapieform welchem Patienten zugeordnet wird, weil ich damit ja möglicherweise entscheiden könnte und sagen könnte, der Patient ist jetzt deutlich besser geeignet dafür, sondern ich lasse das den Zufall entscheiden. Und da gibt's wirklich festgelegte Abläufe und standardisierte Verfahren, wie so eine Zuordnung stattzufinden hat in der Randomisierung. Und das ist eine randomisierte Studie.
Interessant ist ja, dass du das Magenband direkt mit erwähnst in deiner Riege der etablierten Verfahren. Wir beide, Marco und ich, wir sind ja alt genug, um das Magenband selbst noch als operatives Verfahren miterlebt zu haben. Das heißt, der Höhepunkt der Operationsverfahren, also Magenbandverfahren, waren ja Ende 90er, Anfang der Nullerjahre. Das war so in der Zeit, bevor Schlauchmagenoperationen und Magen-Bypass-Operationen in der breiten Anwendung etabliert waren. Da wurden ja in der Regel primär Magenbänder dann operiert bei den entsprechenden qualifizierten Patientinnen und Patienten. Das Magenband spielt ja aber überhaupt gar keine Rolle mehr heute. Weder in Deutschland noch in Österreich noch in der Schweiz. Gibt sicherlich noch Länder, in denen das durchgeführt wird. Ja, im Einzelfall sicherlich auch noch im deutschsprachigen Europa. Aber über die Gesamtzahl der Eingriffe ist das ja im Promillebereich. Du sagst, dass das ein wissenschaftlich gut abgesichertes Verfahren eigentlich ist. Das liegt aber ja wahrscheinlich auch daran, dass es zum damaligen Zeitpunkt, als der Großteil der Patientinnen und Patienten damit versorgt wurden, gar keine anderen Operationsverfahren gab und auch keine sinnvollen medikamentösen Therapieoptionen. Das heißt, ein Verfahren, das heute nicht mehr angewandt wird, wurde verglichen mit ja, das, was es in den Studien immer hieß, Best Medical Support oder Therapie, also quasi wenig.
Ist vollkommen richtig, ja, ja. Aber das ändert ja nichts an der guten Qualität der Studien, wie sie durchgeführt worden sind. Und diese hochqualitativen Studien haben wir für andere Operationsverfahren, die heute deutlich breiter angewendet werden, so nicht.
Wenn wir nochmal beim Magenband bleiben, was passiert denn, wenn ein Patient zu dir kommt, jetzt heutzutage, 2024, und sagt, Professor Büter, ich hätte gern ein Magenband. Die Daten sind ja da, sind überzeugend. Wir haben Langzeituntersuchungen, die zeigen den positiven Effekt des Magenbandes im Vergleich zur sonstigen Therapieform. Das hätte ich gerne, weil, beste Argument, das Magenband kann man ja wieder rausbauen. Also es ist ein sogenannter reversibler Eingriff. Was sagst du da?
Ja, das sage ich ihm, dass er gut recherchiert hat, dass das Magenband heutzutage aber keine Rolle mehr im Alltag spielt, weil wir auch andere Operationsverfahren haben, von denen wir wissen, dass sie bezüglich Effektivität, und da spreche ich zum einen über oder vor allem über den Gewichtsverlust, aber auch um die Behandlung der Begleiterkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe, Dyslipidemie, all diese Dinge, die ja direkt proportional zum erzielten Gewichtsverlust sind, dass wir dort Daten haben, die andere Verfahren da deutlich besser dastehen lassen. Und dann ist es ja es gibt ja einen Grund, weshalb die Patienten meistens ein Magenband wollen. Es ist, wie du sagst, weil es reversibel ist. Und weil die Daten ja zeigen, dass es operationstechnisch sicher ist. Es ist sicher das Verfahren mit der niedrigsten Komplikationsrate. Aber da ist natürlich eine Fehlinformation. Da ist zum einen, sag ich mal, die Annahme, dass ich ja nur einmal gute Unterstützung brauche, um das Gewicht zu reduzieren. Und wenn ich das Gewicht dann mal unten habe, dann brauche ich das Band auch nicht mehr. Und dann schaffe ich das schon, das Gewicht unten zu halten. Die Annahme ist falsch. Das funktioniert einfach nicht. Also keines dieser Therapieformen, also eine chronische Erkrankung vorübergehend zu therapieren, die Therapie zu beenden, führt in der Regel dazu, dass die chronische Erkrankung wiederkommt, und das ist bei der Adipositas nicht anders. Und das zweite ist einfach die Fehlinformation, dass das Stigma der Bypass-Operationsverfahren, wie zum Beispiel der proximale Magenbypass, ist, dass es ein sehr komplikatives Verfahren ist. Und das stimmt ja mittlerweile eigentlich auch nicht mehr so. Es ist ein sicheres OP-Verfahren mit niedrigen Komplikationsraten. Und dann versuche ich, sage ich mal, dieses Informationsdefizit in der Sprechstunde aufzuheben, die Angst vor anderen Verfahren zu nehmen und deutlich aufzuzeigen, dass es hier nicht um eine zeitlich begrenzte Therapieform geht, die es braucht, sondern eine lebenslange Therapie. Und dass die Daten dafür andere Verfahren besser sind. Aber die Qualität der Daten, also nicht jetzt, was sie zeigen, sondern wie sie zustande gekommen sind und wie sie gesammelt sind, die sind für die Magenbandtherapie einfach gut,
okay,
und besser als für andere Verfahren.
Ich versuche euch zeitlich noch mal ein bisschen einzufangen, damit wir mal alle Operationsmethoden gebündelt oder Verfahren. Also wir haben über Magenband gesprochen. Dann hast du gesagt Bypass oder über Bypass habt ihr gesprochen. Was passiert bei einem Bypass? Was wird da gemacht?
Du hast den Begriff des proximalen Bypass benutzt. Das dient zur Abgrenzung zum sogenannten distalen Magenbypass. Bei proximalen distalen Magenbypässen geht es um das, was wir als Schlingenlängen bezeichnen. Es ist ein bisschen schwer rein in der Audiospur zu erklären, wie ein Bypass aussieht. Aber man darf sich es so vorstellen, dass eine Bypass-Operation im Gegensatz zu einer sogenannten resizierenden Operation, also einer Operation, bei der ein Teil des Magen-Darm-Teiles oder Traktes entfernt wird, ist die Magen-Bypass-Operation eine reine Umleitungsoperation. Bypass als Begriff bedeutet auf Deutsch übersetzt ja nichts anderes als Umleitung. Wir kennen den Begriff von dem Herzbypass zum Beispiel. Beim Herzbypass haben wir auch eine Umleitung. Da wird Blut um eine Engstelle am Herzkranzgefäß herumgeleitet. Der Begriff Bypass wird jetzt einfach übersetzt oder übertragen auf den Magenbypass. Da wird nicht Blut umgeleitet, sondern der Weg des Nahrungsmittels, des Essens wird um den Magen und um den Zwölffingerdarm herumgeleitet. Wir bauen einfach eine Umleitung. Warum machen wir das? Es hat sich einfach gezeigt, dass wenn Nahrungsmittel nicht über den Magen und den Zwölffingerdarm und damit eben nicht in Berührung mit den Verdauungssäften kommen, dass der Körper darauf, auf diese Umleitungsmaßnahme so reagiert, dass er von sich aus Botenstoffe produziert, die zentral im Gehirn wirken, ganz ähnlich wie die neuen Medikamente. Überraschenderweise. Das heißt, Dinge wie Hungergefühl werden unterdrückt oder kommen gar nicht erst auf. Dinge wie Sättigungsgefühl werden deutlich schneller wahrgenommen. Und eine solche Umleitungsoperation führt eben genau zu diesen genannten Effekten. Das ist in der Schweiz sicherlich die standardisierte, am häufigst durchgeführte Operation.
Bliebe noch der Schlauchmagen? Der Schlauchmagen ist eine Operation, die sich anders als der Magenbypass, wo ja große Teile des Dünndarms umgeleitet werden, wie Andreas gerade geschildert hat, nur auf den Magen beschränkt, wo das Volumen des Magens reduziert wird. Technisch muss man sich das so vorstellen, dass wenn die Narkose angelegt worden ist und der Patient tief schläft, von den Kollegen der Narkoseabteilung in der Regel eine Sonde über den Mund und die Speiseröhre in den Magen eingeführt wird. Die ist etwa daumendick. Und die benutzen wir als Orientierung, entlang derer große Teile des Magens abgesetzt und schließlich entfernt werden, sodass eigentlich nur ein schmaler, langer, schlauchförmiger Magen übrig bleibt. Das ist eine Operation, die ursprünglich mal Teil einer anderen Operation mit Bypassanteilen war, nämlich der biliopankreatischen Diversion mit DS, also mit Duodenal Switch hieß das. Da war der Schlauchmagen auch dabei und ist damals dann isoliert durchgeführt worden bei Patienten, die an so starker abdominaler Adipositas gelitten haben, dass das technisch nicht möglich war, nach der Verkleinerung des Magenvolumens auch noch den Dünndarm umzuleiten. Und da haben die Kollegen, die das dann gemacht haben, festgestellt, dass es den zweiten Schritt der Operation oft gar nicht braucht, weil die Patienten auch nach isolierter Reduktion des Magenvolumens deutlich und dauerhaft ihr Gewicht reduzieren konnten. Und das ist dann eigentlich der Beginn der Schlauchmagenresektion gewesen. Das war so der Professor Garnier in den Vereinigten Staaten damals, so um die Jahrtausendwende kam das auf, also mittlerweile auch schon fast wieder ein Vierteljahrhundert. Jetzt haben wir das Magenband, den Bypass, den Schlauchmagen und dann blieb noch die biliopankreatische Diversion. Das ist, sage ich mal, von den Verfahren, die wir so als Bypass-Verfahren bezeichnen würden, sicherlich mit die chirurgisch aggressivste Form der Therapie zur Gewichtsreduktion. Ganz einfach deshalb, weil große Teile des Dünndarms dort aus der Nahrungspassage ausgeschlossen werden. Während beim proximalen Magenbypass, wenn ich das nochmal kurz aufgreifen darf, was der Andreas gesagt hat, ja vor allen Dingen die proximalen, also die ersten Anteile des Dünndarms aus der Nahrungspassage ausgeschlossen werden und große Teile des Dünndarms dann trotzdem noch mit Nahrung und Verdauungssäften in Kontakt kommen, ist es bei der biliopankreatischen Diversion so, dass der Teil des Dünndarms, wo Verdauungssäfte und Nahrung zusammenfließen, sehr, sehr kurz ist. Das heißt, es ist ein sehr effektives Verfahren, was den Gewichtsverlust betrifft, ist auch ein sehr effektives Verfahren, was die diabetische Stoffwechsellage betrifft, hat aber langfristig einfach die Notwendigkeit einer sehr, sehr intensiven und auch professionellen Nachsorge, was die Kontrolle von Mineralstoffen, von Vitaminen, von Spurenelementen angeht, von Eiweiß, das Risiko der Nierensteinbildung, also der Oxalatnephropathie, all diese Dinge steigen. Und da wir ja primär den Anspruch haben, unsere Patienten gesünder zu machen und nicht kränker, ist das folgerichtig auch ein Verfahren, was zum Beispiel in der Schweiz tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also da sprechen wir im 1-2% Bereich der in der Schweiz durchgeführten Operationen, in Form von biliopankreatischen Diversionen durchgeführt werden. Aber auch hier, ähnlich wie beim Magenband, gute Datenqualität, gute randomisierte Studie aus Italien von der Frau Mengrone, Endokrinologin, 10-Jahres-Daten von Patienten mit Magenbypass im Vergleich zur biliopankreatischen Diversion, im Vergleich zur Best Medical Care, also konservativen Therapie, über 10 Jahre. Und das sind Daten, die es für den Omega-Loop-Magenbypass nicht gibt. Ja.
Und es ist das Stichwort für das 0,5-Verfahren, das Marco schon erwähnt hat, der Omega-Loop-Magenbypass. Alternativ gerne auch mal als Mini-Bypass oder als Ein-Anastomosen-Bypass bezeichnen. Warum ist das so? Rein technisch ist das ebenfalls ein Bypass-Verfahren, das heißt eine Umleitungsoperation, bei der im Gegensatz zum Standard-proximalen Magen-Bypass ein Magen-Pouch, so nennen wir das, also diese vorgeschaltete Magentasche, von deutlich längerer Konfiguration gebildet wird. Das heißt, es wird ein Magenpouch gemacht, der deutlich länger ist als beim Magenbypass, beim standardmäßigen Magenbypass. Und dann wird der Dünndarm mit einer einzigen Anastomose an diesen Magenpouch herangenäht. Das sieht dann aus wie das griechische Omega, wie so eine Schlinge zieht das dann nach oben und deshalb heißt das Omega-Loop. Magenbypass. Also es ist am Ende des Tages nur noch eine Nahtverbindung zwischen den verschiedenen Darmabschnitten, also in diesem Fall Magen und Darm, deshalb auch ein Anastomosen-Bypass. Das ist ein Verfahren, das in den Ende der 90er Jahre in den USA entwickelt wurde. Lange Zeit nicht sehr beachtet wurde, in den Nullerjahren in Asien öfters mal durchgeführt, dann zunehmend auch sich ausbreitend in Europa und spielt mittlerweile eine doch deutliche und wichtige Rolle in der Verfahrenswahl, insbesondere auch in deutschen Adipositaszentren, auch in Österreich, in der Schweiz weniger. Warum ist das so? Was Marco eben schon hier angesprochen hat, die Datenlage, also die verlässliche Langzeitdatenlage im Vergleich des Omega-Loop-Magenbypass gegen den proximalen Standard-Magenbypass ist schwach. Es gibt eine große randomisierte Studie aus Frankreich, die gezeigt hat, dass die Gewichtsreduktion akzeptabel ist, aber bei Inkaufnahme einer inakzeptablen Verschlechterung der Nahrungssituation und vor allem der Versorgung mit Vitaminen, also sprich einer Minderversorgung von unseren Patienten mit Nährstoffen, die wichtig sind im Langzeitverlauf. Die Daten waren so negativ für den Omega-Loop-Bypass, in dieser Studie wohlgemerkt, Klammer auf, die sogenannte Yomega-Studie, Klammer zu, dass die französischen Gesundheitsbehörden daraus geschlossen haben, dass sie die Kosten für diesen Eingriff nicht übernehmen. Das ist natürlich schon auch ein klares Signal dafür, dass dieses Verfahren durchaus zumindest zu beobachten ist. Zweifelsohne ist es ein Operationsverfahren, das, wenn man das gut hinterher überwacht, eine hochgradige Effektivität in der Gewichtsreduktion mit sich bringt, eine sehr gute Behandlung der Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen, das kennen wir alles. Nichtsdestotrotz muss man eben einige Dinge beachten. Und wie nochmal Marco vorhin schon gesagt hat, die Datenlage ist nicht vorhanden im Hinblick auf randomisierte Langzeitdaten im Vergleich zu gut etablierten Operationsverfahren. Das ist auch der Grund, warum der Omega-Loop-Magen-Bypass in der Schweiz nach wie vor als experimentelles Verfahren betrachtet wird und nur durchgeführt werden darf im Rahmen von klinischen Studien. Diese laufen in der Schweiz. Die Daten sind noch nicht publiziert. Insofern lässt sich eine abschließende Beurteilung dieses Operationsverfahrens bisher nicht machen. Nochmal, in Deutschland spielt der Omega-Loop-Magen-Bypass mit Operationszahlen von über 10% eine große Rolle, in der Schweiz bisher nicht, in Österreich auch zunehmend von Bedeutung.
Eine Zwischenfrage habe ich noch. Vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern auch mal erklären, wir sprechen immer von Bypass, also Umleitung, ihr erklärt das auch mit der Umleitung. Nur warum nimmt ein Patient nach dieser Umleitung denn ab? Was bewirkt denn diese Umleitung?
Ja, also entwickelt wurden diese Verfahren ja unter der Vorstellung, dass man die Patienten mechanisch daran hindern muss, Nahrung zu sich zu nehmen. Das heißt, wir verkleinern das Volumen des Magens tatsächlich unter der Vorstellung, dass da auch nicht mehr so viel reinpasst. Und das Ganze verstärken wir dann noch durch den Effekt, den wir als Malabsorption bezeichnen. Das ist ja auch etwas, was heute schon ein, zweimal erwähnt wurde, indem wir dafür sorgen, dass große Teile der Kalorien, die zwar geschluckt werden, oral zugeführt werden, vom Körper aber nicht aufgenommen werden. Also ich verschlechter die Verdauung, wenn du so willst, wie so ein chirurgisch induziertes mildes Kurzdarmsyndrom, so würde ich das mal sagen. Das kennen wir ja von Patienten, die große Teil des Dünndarms verloren haben. Wenn dem so wäre, wirklich, dass die Größe des Magens der entscheidende Faktor wäre, dann würde man zumindest beobachten, und das gilt auch für das Kurzdarmsyndrom, dass die Patienten etwas entwickeln, was wir in der Fachsprache als Hyperphagie bezeichnen. Das heißt, sie würden versuchen, das zu kompensieren, indem sie besonders viel essen. Und wir beobachten ja genau das Gegenteil bei diesem Bypassverfahren. Wir haben es da mit einer Patientengruppe zu tun, die eine OP bekommen hat, die weniger Hunger hat, die schneller satt ist und trotzdem Gewicht abnimmt. Ist ja nicht das, was man erwarten würde und auch nicht das, was wir jetzt aus der Diät erkennen und zum Beispiel auch vom Magenband, da kennen wir das ja auch. Das ist ja der klassische Verlauf, mit dem wir damals immer konfrontiert wurden. Naja, schau, die Patienten lügen ja sowieso, weil die machen sich dann die Schokolade flüssig oder trinken Sahne pur. Was diese Patienten rückblickend einfach nur hatten, ist, die hatten Hunger. Und zwar hatten die großen Hunger und die hatten ein mechanisches Problem, nämlich das Band, was sie daran gehindert hat, die nötige Kalorienmenge zuzuführen. Und die hatten einfach den einfachsten Weg gewählt, nämlich ihrer Hyperphagie gerecht zu werden, indem sie das dann verflüssigen, weil das war der einzige Weg, die Kalorien reinzubekommen und das Hungergefühl zu stillen. Und das ist etwas, was bei den Bypassverfahren, so wie wir sie heute kennen, so nicht auftritt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Und sicherlich nicht nur den einen Grund. Ein Mechanismus, der da eine Rolle spielt, sind diese Botenstoffe, die Andreas erwähnt hatte. Wir sprechen dort von Magen-Darm-Hormonen oder gastrointestinalen Hormonen, die nach Nahrungsaufnahme, nach einer Magen-Bypass-Operation verstärkt von den Zellen produziert und ins Blut freigesetzt werden, die im Gehirn auf Hirnstammniveau eine Reduktion des Hungers und des Sättigungsempfindens, eine Reduktion des Hungers und eine Steigerung des Sättigungsempfindens bewirken. Dazu gibt es andere Kandidatmechanismen, die intensiv erforscht, aber noch nicht vollständig verstanden sind. Das sind die Veränderung des Gallensäure-Metabolismus zum Beispiel, die Veränderung des mikrobiellen Besiedlung des Dick- und des Dünndarms, der sich nach diesen Operationen signifikant verbessert. Es gibt viele zentrale Mechanismen, so bezeichnen wir die Mechanismen, die im Gehirn stattfinden, mit den Belohnungshormonen, dem Dopamin, wir sprechen dann von Reward. Also es gibt eine unzählige Anzahl von Mechanismen, die da eine Rolle spielen, von denen wir noch gar nicht alle erkannt haben. Und deswegen spricht man in diesem Zusammenhang auch von der Polypharmazie, um einfach klarzustellen, dass es nicht diesen einen Mechanismus gibt, der erklärt, warum diese Operationen funktionieren. Also es ist deutlich physiologischer als ursprünglich angenommen. Es ist deutlich komplexer als einfach nur den Magen zu verkleinern. Wenn es darum ginge, könnten wir den Patienten auch den Kiefer zusammendrahten.
Okay, und ihr habt beim Magenband deutlich erwähnt, es ist reversibel. Heißt das, dass alle anderen Methoden nicht reversibel sind?
Also die einzige wirklich nicht reversible Methode, also eine Methode, die man wieder zurückbauen kann, ist der Schlauchmagen. Da wird das Magenresektat, also der Anteil des Magens, den wir entfernen bei der Operation, der wird natürlich in die Pathologie geschickt und ist dann weg. Das heißt, das, was weg ist, kann auch nicht mehr eingebaut werden. Also das ist das einzige tatsächlich irreversible Verfahren. So heißt das dann. Alle Formen eines Magenbypass sind grundsätzlich reversibel. Die technischen Möglichkeiten eines sogenannten Reversals, das ist der englische Fachbegriff für den Rückbau einer Magen-Bypass-Situation. Die technischen Bedingungen für ein Reversal sind vorhanden. Die medizinischen Begründungen dafür sind selten. Es gibt Patienten, und das haben wir auch in unserem Zentrum, ich würde jetzt mal sagen, einmal im Jahr vielleicht, dass wir einen Patienten nach ganz genauer Beurteilung interdisziplinär für einen Rückbau des Magenbypasses vorsehen. Das sind insbesondere Situationen, bei denen die Patienten schweres Dumping haben, das kaum medikamentös oder ernährungstherapeutisch beurteilbar oder therapierbar ist.
Dumping heißt?
Dumping ist ein Begriff, den sehr viele zumindest nutzen. Ob die Definition eines Dumpings immer in Einklang ist mit dem, was wir meinen, ist fraglich. Dumping bedeutet ein insulinbedingtes Absacken des Blutzuckerspiegels nach Nahrungsaufnahme. Bedeutet, versuche es zu erklären, durch die Aufnahme von insbesondere kohlenhydratreicher Nahrung kommt es zu einem relativ schnellen Anfluten von Kohlenhydraten, also Zucker im weitesten Sinne, biochemisch betrachtet. Der Körper des Patienten nach Magen-Bypass reagiert durch ein sehr, sehr schnelles Anfluten als normale Reaktion von Insulin auf diesen Kohlenhydrat-Zuckerreiz. Und Insulin wiederum führt sekundär zu einem Abfall des Zuckers im Blut mit den entsprechenden Symptomen, nämlich Schwäche, Bauchschmerzen, Schwindel, bis hin zum Kollaps. Das passiert dann in der Regel 30 bis 40 Minuten spätestens nach dem Essen. Und das bezeichnen wir als das Dumping nach Magen-Bypass. Manche Patienten sind dermaßen schlimm von diesen Dumping-Symptomen betroffen, dass trotz Veränderung der Ernährungshygiene, sagen wir mal, also die Art und Weise, wie gegessen wird, Geschwindigkeit, Art der Nahrungsaufnahme etc., dass trotz dieser Versuche der konservativen Therapie und auch medikamentöse Intervention eine Besserung der Symptome nicht zu erreichen ist. Und dann ist die Indikation, also die Empfehlung für den Rückbau des Magenbypass außerordentlich selten.
Ja, das wollte ich gerade nochmal sagen. Das ist ja wirklich selten. Also ich bin jetzt wie lange in der Schweiz? 13 Jahre und in Würzburg haben wir das auch schon 6-7 Jahre gemacht. Sagen wir mal 20 Jahre. In dieser Zeit kann ich mich an 2 Patienten erinnern, wo das nötig war. Man könnte mal hochrechnen, wenn wir von 250 Eingriffen pro Jahr etwa ausgehen, mal 20, über welche Häufigkeit wir dort sprechen. Weil die Realität ist, die meisten Patienten wollen, wenn sie den Magenbypass haben, ihn nicht wieder hergeben.
Und das gilt auch für die, die einen komplikativen postoperativen Verlauf hatten. Und dieses Reversal ist ein wirklich seltener Rettungsanker, der aber möglich ist. Und das ist für viele PatientInnen auch wichtig zu wissen, dass das geht.
Okay, also nur bei Schlauchmagen ist es nicht möglich. Klar, weg ist weg.
Weg und, ist weg.
Ja. Und alle anderen sind reversibel.
Wollen wir noch mal kurz, ich glaube, das war auch Teil der Frage, jetzt haben wir ja echt schnell und kurz die ganzen OP-Verfahren, die wir so für relevant halten, abgehandelt. Aber hattest du nicht auch nach der Zuteilung der Patienten gefragt oder die Verfahren, nach welchen Kriterien wir die?
Nee, du hast schon auf meinen Zettel geguckt, das ist nämlich die nächste Frage. Aber ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, machen wir eine neue Folge, weil wir haben es tatsächlich geschafft oder ihr habt es tatsächlich geschafft, schon alleine für Frage 1 über 30 Minuten aufzubringen. Und ich würde sagen, wir teilen das halt, wie wir gesagt haben, in mehrere Teile. Und dafür kommen die neuen Podcasts etwas häufiger.
Sehr gerne. Es gibt aber auch wirklich einfach vieles zu erzählen und wir haben da auch viele Dinge, die uns auf dem Herzen liegen und von denen wir glauben, dass sie wichtig sind für die Patienten. Gibt es da nicht auch diesen Podcast von der Zeit, Alles gesagt oder wie der heißt?
Du meinst, das sollten wir mal machen?
Ja, der sollte uns mal einladen und ich wette, dass wir jeden Rekord brechen.
Also der Rekord steht bei 8 Stunden irgendwas.
Das lächerlich.
Das schaffen wir ganz locker.
Da habe ich ja gerade mal über den Bypass fertig erzählt.
Na gut, also wir kommen in der nächsten Folge zu der Auswahl der OP-Verfahren und bleibt uns jetzt nur, uns von den Hörern zu verabschieden und fürs Zuhören zu bedanken.
Vielen Dank, ciao, bis bald.
Vielen Dank, bis demnächst.